Hallo und herzlich willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Mein Name ist Jörg Heikhaus und in dieser Episode unterhalte ich mich mit Larissa Maria Kerner. So, heute gibt es also endlich wieder eine neue Folge meines Podcasts. Zurzeit schaffe ich es eben leider nicht, jede Woche eine Show zu produzieren. Das habe ich ja schon beim letzten Mal in der englischen Episode erklärt. Es liegt nicht an den Interviews oder dass ich keine tollen Gäste bekomme. Also Interviews könnte ich jede Woche 3 oder noch mehr aufnehmen. Es ist einfach das Ganze drumherum, für das ich schlichtweg nicht ausreichend Zeit habe. Jede Woche eine neue Folge zu produzieren ist eigentlich ein Fulltime-Job. Aber ich lebe ja davon, meine eigene Kunst zu machen und mit Helium Korber ganz besondere Ausstellungen und Projekte zu realisieren. Diese Gespräche hier im Helium Talk sind mir persönlich natürlich sehr wichtig und ich glaube auch für die heutige Entwicklung der Kunst und wie wir in Zukunft oder auch heute schon miteinander kommunizieren. Aber alles andere bei mir leidet gerade etwas unter dem Podcast-Aufwand und das soll ja so nicht sein. Aber bestimmt finde ich irgendwann noch jemanden, der die Produktion und Organisation übernimmt oder eben finanziert und dann komme ich auch gerne wieder jede Woche mit einer neuen Folge heraus. Ich habe aber auch schon bereits tolle Gäste aufgenommen. Die kanadische Kartonbildhauerin Laurence Vallière zum Beispiel oder den Künstler Jay Beaumont, der letzte Woche erst bei mir im Studio war. Kommt alles demnächst, beides dann übrigens wieder auf Englisch. Nun aber zu meinem heutigen Gast. Larissa Maria Kerner habe ich vor rund 7-8 Jahren kennengelernt als Teil des Künstlerinnen-Duos Adam Eva. Gemeinsam mit ihrer besten Freundin Marie Suberg hat Larissa unter diesem Namen Kunst und Musik gemacht. Laut, bunt, poppig, intensiv und voller Power war beides, also die Malerei und die Songs von Adam Eva. Und es gehörte einfach in genau dieser Kombination zusammen. Ich fand das damals alles so spannend, dass ich es bei Helium Korber unbedingt ausstellen wollte. Und so sind wir ein paar gute Jahre zu Beginn ihrer Karriere einen gemeinsamen Weg gegangen. Dann, nach einer letzten wichtigen Ausstellung im Jahr 2014, haben wir uns in aller Freundschaft wieder getrennt und uns zwar nicht ganz aus den Augen verloren, aber wir haben doch nicht mehr so viel voneinander mitbekommen. Und so war es für mich natürlich enorm spannend, Larissa mal in meinen Podcast einzuladen. Und nein, wir reden nicht darüber, wie es ist, die Tochter einer deutschen Musiklegende zu sein oder im Rampenlicht von TV-Shows und Tabloids zu stehen. Dafür gibt es andere Podcast-Formate, die diese gesellschaftlichen Themen besser abdecken, als ich das jemals könnte oder überhaupt wollen würde. Larissa hat eine echt großartige Familie, die ich natürlich kennenlernen durfte und auch Nena schätze ich wirklich sehr, aber ich bin einfach mehr an der Künstlerin und an ihrer Inspiration, ihrer Herangehensweise und ihrem Werk interessiert. Außerdem gab es hier bei Larissa gerade spannende Veränderungen, über die wir uns in meinem Studio auf der Helium Korber Ranch unterhalten haben. So, und wie immer zum Schluss, folgt mir auf Instagram unter @heliumcowboy, schreibt E-Mails an hello@heliumtalk.com und Kommentare und Bewertungen bei iTunes und Co. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Anhören der 57. Episode des Helium Talk mit Larissa Maria Kerner.
Schönes Glas, was du da hast.
Das da? Mhm. Ja, das hat mich vorletzte Nacht wachgehalten. Also nicht das, sondern der Partner von dem Glas. Das gab es zweimal, einmal bei uns zu Hause und ich bin nachts aufgewacht und in die Küche und habe am Wasserhahn getrunken und habe mich umgedreht und das Glas umgeschmissen. Und habe dann so nachts um 2 habe ich dann in die Küche die ganzen Scherben aufgefegt.
Ach.
So, darum, es ist jetzt alleine, ist ein bisschen traurig.
Das gab also 2 davon.
Es gab 2 davon, ja.
Das wie Geile, bei mir.
Das Geile davon ist, wenn man das ausgetrunken hat, steht am Boden, ist geprägt Liquid Aloha, weil wow. Das ist so eine Biermarke aus Hawaii. So. Sitzt du bequem?
Yes.
Yes. Larissa, aufregend. Schön, dass du hier bist.
Ja, ja, ich freue mich auch.
Ja. Lass uns auch erstmal dahin kommen, wie wir beide zusammengekommen sind und gearbeitet haben. Das ist nämlich über Adam Eva gekommen, über dein Kunstprojekt.
Richtig.
Richtig. Gibt es das noch? Ist das noch aktiv?
Nee, wie mit dem Glas. Es gibt mich jetzt.
Das Glas, das kaputt gegangen ist, gibt es keine Adam Eva mehr. Aber es war ein Künstlerduo von dir und Marie Suberg.
Richtig. Wir haben ja angefangen, uns künstlerisch auszudrücken, schon so mit 15 und so. Mhm. Und haben gemerkt, dass Musik und also das mit dem Malen kam viel später dazu. Aber dass wir auf jeden Fall Bock drauf haben, so ja, Musik zu machen. Und irgendwann kam das mit dem Malen und dann gab es unser Kunstprojekt Adam Eva. Und wir haben keine Schule besucht und haben einfach quer angefangen, Farben zu mischen. Und hatten dann sehr schnell sehr viele Bilder in meiner Dreizimmerwohnung. Und dann war das ja über einen Freund, der bei mir im Familienkreis war, der gesagt hat, nö, also ich finde, ihr stellt das jetzt mal aus, ne?
War gar nicht so der Plan ursprünglich.
Nee, war gar nicht so der Plan. Das war sehr viel für uns.
Aber es ging ja auch schon einher mit der Musik, ne? Also diese eure Bilder, das war ja immer, das war ein bisschen so das Thema, die waren immer groß, die waren immer laut, die waren immer poppig. Mhm. Im Prinzip das, was ihr mit der Musik ja auch schon gemacht habt. Also ja. Groß ist ja immer relativ, aber bei Bildern kann man immer sagen, großformatig zumindest.
Ja, ich mag das Wort, ne?
Großformatig?
Ja, total.
Ja, das ist ein Wort. Ja, das ist ja das kommt ja tatsächlich auch mal auf die Technik an, die man dann anwendet, ne? Wie großformatig kann man eigentlich arbeiten? Also wenn man Malerei macht, wenn man so wie ich schnitzt, dann ist das ein bisschen schwierig, wenn man da bei einem Großformat ein halbes Jahr dran arbeiten muss. Mhm. Dann müsste man schon den Luxus haben, dass es ausreichend Sammler gibt, die das auch unterstützen.
Ja.
Aber bei euch, ihr habt ja auch mit Tapes gearbeitet, nicht nur mit Farbe, ne?
Genau.
So. Dann kann ich dich sehen. Ich habe nur gerade das Mikrofon müssen wir
rausnehmen. Ich auch,
du verschwindest ein bisschen. Ja, es wäre schade drum. Ich habe euch damals besucht bei dir. Das war diese Dreizimmerwohnung, wo alles voll stand.
Ganz genau.
Wo der ganze Fußboden auch so aussah wie die Bilder, weil die Farbe.
Meine Tochter war ja auch noch relativ klein. Die ist dann da auch immer rumgetapst. Und ich habe das einfach entschieden, dass ich mir jetzt so mal ein Zimmer nehme und das zu unserem Atelier mache.
Ja. Die erste Ausstellung, weißt du noch, wie die hieß?
Ich glaube, die hieß einfach Adam Eva. Ja. Aber ich fand es vor allen Dingen toll, dass wir dann dich hier besucht haben und du gesagt hast, ja, alles schön und gut, nett, ihr seid nett, aber ich muss euer Zeug auf jeden Fall in real life sehen. Und dann hast du mich ja da besucht.
Mhm. Genau.
Ja.
War das damals für dich überraschend zu sehen, wie Menschen auf deine Bilder reagieren? Wir haben ja damals auch alles dran gesetzt, versuchen zu vermeiden, dass die Leute mitbekommen, was für einen Hintergrund du hast, weil das ja immer sofort das Bild verfälscht, ne? Also dann geht man ja mit einer anderen Erwartungshaltung in die Ausstellung, wenn man weiß, das ist die Tochter von oder das ist der Sohn von oder was ich vorhin im Vorgespräch ja auch schon erzählt habe, ich habe eine Galerie, alle gehen davon aus, ich habe unermesslich viel Geld. So die Ansätze sind dann ja mal ein bisschen, genau. Dann hast du eine Ausstellung, die war auch wirklich sehr gut besucht. Dann kommen die Leute und reagieren das erste Mal auf Bilder, die sie ja, weil es ja auch eine Debütgeschichte ist, immer so einen Auftakt noch gar nicht gesehen haben. War dir damals ein bisschen überwältigt davon? Oder?
Also ich war in erster Linie total überwältigt davon, dass ich etwas mache, was für mich total neu war.
Mhm.
Und für mich dann auch sehr, also erfolgreich war, unerwartet. Mhm. Ich hatte tatsächlich an das Malen überhaupt keine Erwartung. Das war einfach was mir wirklich, ich bin da sehr naiv und kindlich rangegangen. Und das hat mir gut getan. Und da ich viel mit Leuten zu tun habe, die mir gegenüber sehr ehrlich sind und mir das ihr Feedback auf jeden Fall geben,
ja.
So oder so, habe ich mich nie, habe ich das nie das Gefühl gehabt, dass das jetzt, dass unsere Kunst so Anschluss findet oder wie sagt man, erfolgreich ist dafür, dass wir Quereinsteiger sind, dafür, dass ich irgendwie das den Background habe, den ich habe.
Mhm. Ja gut, ihr wart ja auch noch relativ jung, ist ja immer die Frage, was für einen Hintergrund hat man da? Für mich als Galerist stellt sich diese Frage natürlich auch immer, und ich hätte euch damals nicht gezeigt, wenn es, also es ging mir ja gerade um dieses Unverbrauchte, um dieses Unverstellte. Ich glaube, dass, also ich bin jetzt niemand, der sagt, man sollte nicht auf die Kunsthochschule gehen, weil man sollte sich so frei entwickeln. Es gibt für jeden Künstler gibt es einen ganz eigenen Weg, den er oder sie finden muss. Und manche Leute brauchen die Hochschule, für andere Leute ist sie ein guter Einfluss, für manche ist es auch eine gute Barriere. Mhm. Ich persönlich habe ja auch nie eine Universität von innen habe ich schon welche gesehen, aber ich habe ja auch nie studiert. Das ist ja mal ein Lebensweg, der, also es hängt ja viel davon ab, was für Zufälle im Leben auch passieren und wie man so Gelegenheiten annimmt. Wenn ihr damals, wenn das nicht so ein Zufall gewesen wäre, dass ich euch eure Bilder gesehen hätte. Und das hätte ja auch so sein können, dass da euer Bekannter, euer Freund gesagt hat, Jörg, du musst dir das mal angucken, das sind tolle Bilder. Also ich gesagt habe, das kommt auch oft vor, dass ich sage, nee, ja, nichts für mich.
Ich bin das ganze Jahr auf Montur.
Kann nicht. Ja, also das ist also, ja, man muss ja auch gucken. Aber der Hintergrund ist eigentlich immer in dem Kontext der Ausstellung auch spannend. Der Jens Rausch, den wir gerade ausstellen, der ist auch kein klassisch studierter Künstler. Mhm. Und ich finde, das ist heutzutage, also das ist immer schon für viele Leute einfach gut ist, diesen Halt und diese Ausbildung Kunsthochschule zu machen. Aber das gerade in der Kunst ist natürlich auch immer widerspiegelt, wie man aufgewachsen ist und was für Erfahrungen man hat. Und da sind Marie und du ja auch ganz anders aufgewachsen als viele andere Leute, wesentlich freier wahrscheinlich, gerade was den kreativen Prozess angeht.
Also ich glaube ja nicht an Zufälle. Irgendwann macht alles auch Sinn mal wieder, warum die Dinge so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Und das passt auf jeden Fall zu Maries und meinem Weg, dass das so gekommen ist. Und ich bin auch überhaupt gar nicht gegen klassische Ausbildungswege, gar nicht. Also ich finde, alles darf sein und soll auch sein. Nur ich erinnere mich eben sehr gut daran, dass ich mich mit einer, also angefangen habe, mit einer Freundin zu diskutieren, die in unser Atelier kam und mir gesagt hat, du kannst jetzt aber nicht das Orange mit dem Rot mischen. Die beiden Farben passen nicht zusammen. Und ich fand, das passte super gut zusammen. Ja. Und bei diesem, bei dieser künstlerischen Freiheit bin ich bis heute geblieben. Ja, genau. Und das, da lasse ich mir die Butter auch nicht vom Brot nehmen.
Aber die Geschichten, die ihr erzählt habt in den Bildern damals und natürlich auch in den Songs, es ist vielleicht auch die Parallele zur Musik. Ich glaube, dass Musiker es häufig einfacher fällt, persönliche Geschichten in Worte zu kleiden, die dann auch auf andere Leute, für andere Leute eine Bedeutung haben, als wenn du als Künstler so sehr ich-bezogen und autobiografisch und persönlich arbeitest, was ihr in euren Bildern ja tut. Das waren immer Selbstporträts von euch. Genau. Das ist ja zum Beispiel schon mal ein ganz, wie ich fand, sehr spannender Aspekt. Vor allen Dingen, wenn man noch relativ jung ist und man im Prinzip ja ständig vorgehalten bekommt, man hat noch nichts, was man reflektieren kann.
Ja.
Was ist ja Quatsch. Ja, du hast schon eine Tochter, du hast schon Leben, du hast schon viel erlebt. Oh, ja. So.
Auf jeden Fall.
Ich glaube auch, dass es viele Leute gibt, die haben mit Anfang 20 noch nichts erlebt. Das ist auch in Ordnung. Aber
weil sie in den Schulen weggesperrt waren.
gut möglich, ja. Ich fällt mir gar nicht. Ich habe auch jetzt die Tage eine ernsthafte Diskussion mal mit der Schule, weil da auch, naja, keine Ahnung. Ja, wir sind uns, glaube ich, ein bisschen einig, was Kinder angeht.
Ja, das glaube ich auch.
Die brauchen Regeln, ganz klar, die brauchen auch Grenzen, das ist auch klar, die braucht aber jeder Mensch.
Die braucht jeder Mensch, genau. Ja.
Und die sind nicht unbedingt anders für Kinder, ganz im Gegenteil, ganz gerade was diesen kreativen Bereich angeht und dieses, naja, gut, anderes Thema, Pädagogik-Podcast.
Ein weites Feld.
Genau, ja. Bei uns muss man auch keine Angst haben vor Helikoptereltern, weil das sind wir dann auch wieder nicht.
Nee, das stimmt.
Ja. Diese Zeit, in der ihr diese Bilder gemalt habt, ihr habt ja dann auch nochmal, hatte ich neulich noch in der Hand, ein ganz, ganz spannendes Projekt gemacht, wo sich die Musik, also als Produkt mit dem Bild, mit der Kunst als Produkt dann auch gepaart hat, sage ich mal. Ihr hattet das war sogar eure Debütplatte, ne? Mhm. Das war eine Maxi oder so, also
eine Single, ja.
Eine Single, Maxi, eine Vinyl, genau. Wo ihr die ganzen Cover, wie hoch war die Auflage, 1000?
Ja, also ehrlich gesagt, ich habe da ein bisschen den Überblick verloren. Auf jeden Fall haben wir die Vinylplatten nochmal in Hüllen getan und einfach Bilder gemalt, wo du dir deine eigene Plattenhülle aus dem Gesamtbild rausnehmen kannst und dein persönliches Kunststück ja. hast.
Ja, also das,
ist das verständlich?
Ja, also ich weiß ja, worum es geht. Das ist halt im Prinzip, ihr habt diese Plattenhüllen, weiße Plattenhüllen
genau.
an eine Wand gepackt, im Großformat, wie normalerweise eure Bilder auch sind, oder vielleicht sogar noch ein bisschen größer.
Größer, ja.
Genau.
Das hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
Dann habt ihr die Gesamtfläche quasi bemalt zu einem Bild und dann anschließend genau. hat man die Plattencover rausgenommen und jedes Plattencover war ein Teil dieses von einem anderen Bild. Und es gab drei oder vier Motive, ne? Drei Motive.
Es gibt sechs.
Also sechs,
okay. Eigentlich, wir wollten das auch noch weiterführen, aber es gibt sechs Motive. Okay. Und ich habe die gerade vor einer Woche, habe ich ein Motiv wieder aufgehängt und dachte nur so, geil, ich stehe da drauf. ja, ich mag ja große Bilder, ne? Mhm. Also mittlerweile habe ich mich auch daran gewöhnt, kleinformatiger zu malen.
Ja.
Und finde das auch schön. Aber ich bin jetzt auch wieder umgezogen mit dem Atelier. Ich hatte vorher viel Fläche und jetzt bin ich wieder zu Hause.
Okay.
Und das echt spannend ist, weil meine beiden Kinder sind jetzt größer und lassen mich auch. Und da habe ich mir fest vorgenommen, jetzt nicht so mit Farbe und das Ganze Zimmer einzunehmen und habe jetzt das erste Bild gemalt und habe gemerkt, nee, also
zu klein.
Du, nee, zu klein nicht, aber ein Eichhörnchen, ja, süß.
Wir sind ja fast in der Natur.
Sweet. Nee, aber ich habe einfach keine Lust beim Malen darauf zu achten, ob ich jetzt irgendwas dreckig mache oder nicht. Das merke ich, dass mir das nicht gefällt. Und dann renoviere ich lieber das Zimmer.
Ja, man kann jede Wand streichen. Und
schon,
jeden Boden
gell?
Ja.
Danke, dass du das sagst. Weil das ist wirklich etwas, das möchte ich mir nicht nehmen lassen. Mhm. Man denkt schon immer, es ist so im Kopf und ich auch, so ist es sauber, bin tatsächlich sehr ordnungsbewusst auch. Aber beim Malen kann ich das nicht haben.
Mhm.
Ja.
Das heißt aber, jetzt kannst du ja gar nicht dann so großformatig arbeiten, aber nur ein Bild zu deinem Zeit, ne?
Also großformatig könnte ich schon, also großformatig.
Großformatig?
Ja. Ja. Ich wohne ja auch schon länger in Hamburg, ne? Großformatig könnte ich an zwei Bildern gleichzeitig arbeiten und könnte bis zu, ja, die Höhe ist auf jeden Fall bisschen mehr als 3 Meter. Also ich kann schon mich... Ne?
Das Ding ist ja, wenn man in so einer Wohnung oder so malt, man muss die Bilder ja auch wieder rauskriegen.
Ja, deswegen und weil sie sowieso auch gerade in verschiedene Himmelsrichtungen gehen sollen, ich ziehe die jetzt nicht auf.
Okay.
Ich mache die fertig,
okay, ja,
mache die fertig, ne? Dann rolle ich die gute Wand, das gute Stück, rolle ich dann auf und dann bin ich da auch flexibler, weil wenn ich jetzt alle aufziehen würde, dann ist, ne.
Ja. Das heißt, du malst, also arbeitest du auf Leinwand mit Acrylfarben und die Tapes, die ihr früher benutzt habt, benutzt du die auch noch?
Auf jeden Fall. Okay. Mehr noch als mehr vorher. Okay. Also, sowieso macht mir das viel mehr Spaß. Die Strukturen, also, weil wir haben ja immer mit vielen, vielen Schichten gearbeitet und haben dann am Schluss eigentlich alles wieder zugedeckt, sodass.
Ja.
Weißt du, so man nur so ein bisschen erahnen konnte, was da drin ist und also da drunter.
Ja.
Und jetzt mag ich das teilweise, dass ich Gesichter nur andeute und so. Also und die Schichten sehe. Und gerade arbeite ich auch an einem Bild, da tape ich nur.
Okay.
So und das, also ich arbeite so gerne mit Tape, ne? Ja. Mit, also auch mit Sprühdosen und so. Ich würde es jetzt nicht Graffiti nennen.
Nein, das ist ja ein anderes, das ist ja was ganz anderes.
Das ist was ganz anderes, ja. Aber ich finde sowieso, dass das Material ist für mich da und wenn es, also wenn mir das gut zur Hand geht und so, dann mixe ich das schon gerne.
Mhm. Ja, das, also alle Materialien, mit denen du arbeitest, die führen ja auch, die bilden ja auch so eine Struktur. Also gerade wenn du übereinander und mehr Schichten arbeitest, und Acrylfarbe hat ja auch so das, also was an Acrylfarben ja schön ist, dass man das extrem flächig machen kann, aber dass eben auch so schnell eine Struktur entsteht, dadurch, je nachdem, wie dick man das aufträgt und wie man damit arbeitet und damit modelliert und vor allem, wenn man dann länger an so Bildern arbeitet. Ne? Früher habt ihr aber ja natürlich auch Bilder auch zusammen gemacht. Wenn ihr jetzt nicht mehr zusammenarbeitet, malst du jetzt. Also ihr habt, was heißt zusammen gemacht, aber es war ja immer ein gemeinsamer Einfluss drin.
Ja, aber wir haben, also zum Schluss haben wir wirklich die Bilder zusammen gemalt. Mhm. Also richtig zu zweit. Das war ja am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, haben wir das ganz strikt noch getrennt. Ja. und dann ging das immer mehr und mehr ineinander über. Und ich glaube, ich habe einfach auch, ich habe ja auch viel andere Sachen zwischendurch gemacht und habe jetzt erstmal eine Zeit lang auch einen Abstand bekommen zum Malen überhaupt. Und jetzt sind Marie und ich total Love and Peace mäßig auseinandergegangen, weil wir einfach auch auf Veränderungen stehen und wir brauchten diese Veränderung. Und jetzt bin ich so solo unterwegs, das allererste Mal in meinem Leben.
Ja.
Also ich habe ja auch einen Zwillingsbruder, ne? Also mich gibt's eigentlich von Anfang an immer so zu zweit.
Im Doppelpack, ja.
Im Doppelpack. Und ich genieße das total.
Ja.
Und so ein bisschen, so wenn mal so Freunde ins Atelier kommen, dann merke ich so, ich habe noch so Züge, so andere zu fragen. Also man hat ja, ja immer so, war ja immer so zu zweit und hat sich dann so auch ausgetauscht. Und das mache ich dann schnell, wenn jemand bei mir im Atelier ist. So. Ja. Also wirklich total mit einzubeziehen. Ne? Also ich lasse dann auch meine Freundin irgendwie so, ja, mach doch mal so. Ne? Aber letztendlich bin ich gerade sehr, genieße das total.
Marie und du, ihr kennt euch seit Kindheitstagen, ihr seid schon zusammen aufgewachsen.
Ja.
Das heißt, dann habt ihr halt einfach auch natürlich eine Zeitspanne miteinander verbracht, auch künstlerisch und kreativ. Das schaffen andere Ehepaare ja nicht. So.
Ich würde auch sagen, dass sie auf jeden Fall eine Ehe geführt haben.
Ja.
Also, ja. Total. Es ging bei uns nicht nur um das Produkt, sondern auf jeden Fall um unsere Beziehung in unserem ganzen künstlerischen Dasein. So, dass wir haben uns als Adam Eva gefühlt, auch wenn wir einfach im Auto saßen und gecornert sind und Musik gemacht gehört haben oder keine Ahnung. Das war so, das war auch die ganze Geschichte. Und da habe ich mich auch im Moment gefragt, okay, was ist jetzt eigentlich die Geschichte, die ich zu erzählen habe? Mhm. Weil das war mit Marie und mir immer ganz easy.
Mhm.
So die Freundschaft, die wir schon immer hatten. Sie ist ein Jahr älter als ich, das heißt so, ich bin der Nachzügler, ja, der dann so und wir haben immer auf uns aufgepasst und so und ja, genau.
Und nee, ich finde also auch von außen betrachtet, und auch wenn wir ein paar Jahre zusammengearbeitet haben, uns ganz gut kennen, das ist von außen betrachtet natürlich, aber es war jetzt nicht, es war jetzt keine, wie sagen wir, klare Aufgabenteilung, keine klare Rollenverteilung. Ich hatte manchmal das Gefühl, Margie ist du vor, Margie ist Marie vor,
gerade
so, was das Inhaltliche auch in der Kunst, in eurer Musik angeht. Ne? Also ihr seid als Typen natürlich unterschiedlich, klar. Dann wäre es ja wirklich ein Klon, sonst wäre
ja. So weirdo. Ja,
dann müssten sich eure Mütter fragen, was sie da
machen. Wie habt ihr das gemacht?
Genau.
Ja, ich bin ja auch Ultra-Fan von Maries Handschrift, so von Maries Bildern. Also
die malt auch weiter.
Sie malt weiter. Es ist ganz lustig. Also sie hat ihr Atelier jetzt auch bei sich zu Hause und dann haben wir so vor ein paar Wochen mal so telefoniert. Und dann sage ich so, ja und, was geht? Bist du da drin? Sagt sie so, ja, also gerade steht da der Wäscheständer drin, ne? Und ich so, ach, ist ja lustig, lach so und gehe in mein Atelier und sehe da. Da auch den Wäscheständer stehen und denkst so, wow, weißt du, so selbst wenn man jetzt in verschiedenen Städten wohnt, so irgendwie manche Dinge ändern sich nicht. Aber ich habe den dann rausgetan und finde das eben gerade auch super toll, dass man, dass ich mich gerade mit niemandem absprechen muss, sondern ich jetzt wirklich so voll in meinem Tempo jetzt einfach so dass mein Atelier einweihen konnte und da jetzt auch gerade so ein Video drin gedreht habe und so und jetzt geht das langsam los.
Also Video zur Musik oder für deine Kunst?
Für meine Kunst,
okay. Ja.
Genau, ja, das ist ja so, also ich fange jetzt so an und eben, ich habe mich echt so gefragt, ja, what is the story I want to tell? Und dann habe ich so gemerkt, ich muss tatsächlich gar nicht jetzt so eine Story haben. Es reicht jetzt auch erstmal, dass ich bin, was ich bin und ich bin. Und
ich halte das für unglaublich wichtig, dass man sich davon versucht, frei zu machen. Das ist unglaublich schwierig, klar, weil wir auch immer inzwischen, also einfach auch in einer Gesellschaft leben, wo immer dieser Blick von außen möglich ist und zugelassen wird und wir die Tür immer selber aufmachen. Also klar, soziale Medien und so. Man wird halt einfach, wir sind, haben das alle irgendwie gelernt, uns zu präsentieren auf eine gewisse Art und Weise, ob wir das wollen oder nicht. Wenn du dich gar nicht präsentieren willst heutzutage, dann musst du dich wirklich fernhalten von allem Social Media, aber das ist heutzutage nun mal auch die Hauptinformationsquelle für die meisten. Und da wird es halt schwierig. Und dann ist es für einen Künstler, finde ich, kommt man relativ schnell in den Konflikt, dass man schon anfängt und das erste Bild aus dem Atelier schickt und dann schon eine Reaktion bekommt oder vielleicht auch erwartet, wohingegen man früher ja als Künstler im Atelier gearbeitet hat, die Familie vielleicht mal da oder ein Freund, aber manchmal war niemand zugelassen. Ich habe meine komplette letzte Serie für die letzte Ausstellung hier im letzten Jahr habe ich komplett oben im Norden in dem Haus im Nirgendwo im Atelier gemacht. Da schön. Hat mal ab und zu meinen Kumpel Mario, der da um die Ecke wohnt, der ist mal vorbeigekommen.
Ach,
mal
geguckt. Sofort eine Gänsehaut. Ne?
Genau, aber das heißt, der erste Moment, wo die Leute das tatsächlich sehen, ist dann halt in so einer Ausstellung. Und das ist ein ganz heilsamer Prozess für Künstler. Ich meine, jetzt bin ich natürlich auch schon ein alter Sack und habe auch alles schon gemacht,
du, Sachen gezeigt. Ich fühle das auch, eine Sehnsucht danach.
Genau, aber du hast natürlich, wie gehst du damit um? Also wenn du im Atelier stehst, brauchst du ja niemanden, der dir dazu was sagt oder bist du da abhängig von? Also weil du dich jetzt gerade so von Marie auch ein bisschen getrennt hast und jetzt bist du alleine, ist es dann auch vielleicht so wichtig für dich, dass du hörst, was die Leute denken dazu?
Also das war lange eine Diskussion zwischen Marie und mir damals. Mhm. Also ich glaube, Marie hatte nämlich überhaupt keinen Bock, sich für irgendjemanden auf dieser Welt also zu präsentieren oder das zu machen, was sie macht. Mhm. Und ich bin da tatsächlich anders aufgewachsen, auch mit anderen.
Klar.
Ja, keine Ahnung, Verhaltensstrukturen, keine Ahnung, bla bla bla.
Ja.
Weißt du, dann bin ich auch hab echt eine Großfamilie, da gibt immer jeder seinen Senf dazu ab, ne? Ungefragt oder gefragt. Das ist auch ganz wichtig, dass der dritte Bruder auch nochmal sagt, wie er das findet.
Ja.
Und deswegen würde ich schon sagen, dass ich mich davon, dass jetzt das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, so eine Zeit fühle, wo ich mich gar nicht von anderen Menschen distanziere, gar nicht. Aber ich merke so, wow, das ist mein Raum und ich lasse auch nicht mehr so gerne jemanden ungefragt da rein. Mhm. Oder eben, wenn ich es möchte. Und das entwickelt sich halt auch gerade so mit meinen Sachen, dass ich so einfach wirklich so merke, ich habe eine Stimme und mir macht es gerade viel mehr Freude, auf die zu hören, als auf die Stimme von irgendwo draußen. So, ne? Ich liebe Austausch, ehrlichen Austausch, aber ich merke auch so, ey, am Ende des Tages, alles, was ich habe, ist eben die Stimme, die aus mir selbst herauskommt und mit der möchte ich Zeit verbringen. Und das möchte ich in meinem Atelier. Und deswegen kann ich das, ich kriege Gänsehaut, wenn du erzählst, du hast das da oben im Nirgendwo gemacht, weil ich auch merke, ich habe so dass ich gar nicht so die Party gerade da draußen als Inspiration irgendwie wahrnehme, sondern eher als Ablenkung. Und ich habe irgendwie keinen Bock mehr, mich abzulenken.
Mhm. Genau. Ja, ihr habt natürlich, das letzte Atelier, was du davor hattest, das in Rotmuxort war das, ne?
Ja.
Richtig? Das war auch eine schöne, große Halle eigentlich. Aber selbst wenn es ein bisschen ab vom Schuss war, war ja auch immer was los, glaube ich. Ne?
So. Ja, Action. Also am Schluss, ich musste da richtig die Leute auch rauswerfen. Mhm. Weil manchmal bin ich ja auch echt monatelang unterwegs gewesen. Und dann zogen da so Kids ein, ja. Freunde von meinen Brüdern oder so, dann sagst du einmal ja, kannst du rein und so. Ich bin auch einfach nicht so der Fan davon, alles meins, ne? Wenn man so eine Fläche hat und das ist ja selten so hier gerade in der Stadt, dann will ich das auch teilen. Also ich teile super gerne. Aber dann habe ich echt gemerkt, nee, jetzt reicht's, ne? Also da war schon viel los und zum Schluss hin, ja. Keine Ahnung. Ich hatte auf jeden Fall genug davon.
Ja.
Aber das Lustige war, dass ich, sollen wir da was tun mit dem Hund?
Nö, ich kann nur mal kurz noch mal mitteilen, dass wir heute nicht alleine sind.
Ja, ist doch gut.
Wir sind heute zu dritt. Ruba ist hier, der Hund von Larissa. Und eben habe ich schon gedacht, die Leute halten das vielleicht für Magenknurren oder so.
Meiner. Tatsächlich noch nicht wirklich gefrühstückt.
Okay.
Ja, mein Hund Ruba ist heute auch mit dabei. Die kennt ja hier die Galerie auch sehr gut,
ne? Ja, stimmt. Aufbindung schon hier. Hat uns damals, wir müssen die Anekdote von, eine Anekdote war es ja nicht, der Überfall. Hat sich da noch dran erinnert?
Ja, natürlich.
Die allererste Ausstellung von Larissa und Marie hier, da war die komplette Galerie eigentlich zugetaped. Decken, alles war mit Gaffer-Tapes verziert. Ist immer eine super Idee, vor allen Dingen, wenn man das dann renoviert, dann kommt nämlich auch der ganze Putz mit runter. Also haben wir hier mit 5 Mann eine Renovierungsparty gemacht quasi und haben bei lauter Musik den ganzen Raum gestrichen und verputzt.
Und hatten natürlich schön die Fenster auf, weil es war ja auch noch warm.
Ja, wir hatten das Fenster vorne nur auf Kipp tatsächlich.
Ah,
so.
Stimmt, aber im Büro.
Im Büro. Und dann hat Ober irgendwann angeschlagen. Und ich weiß noch, ich stand hier am Tresen, hinterm Tresen, habe gerade Farbeimer ausgespült oder sowas. Ich habe dein Gesicht gesehen und dein erster Gedanke war, die hat da irgendwo hingepinkelt, Ober, lass das hinterher. Und dann kam die nicht wieder und dann kam ein Schrei drunter. Und da hatten nämlich
der Schrei.
Und da hatten nämlich Leute von außen dieses Fenster aufgetreten und sind reingeplättert in unser Bürolager, weil das konnten wir ja nicht einsehen, und haben, einen Laptop.
Du, ich kann das. Ich habe schräg rüber geguckt ins Büro und sehe einfach nur so die Typen, wie die auf dem Schreibtisch stehen, und sich da einfach ich glaube, meinen Laptop.
Dein Laptop
rausholen. Joe's. Bald von Joe auch irgendwas.
Ja, den Monitor, glaube ich.
Den Monitor. Mhm. Und ich hatte so eine Reaktion. Mhm. Ich habe eigentlich gar nicht Bescheid gesagt. Das wäre auch mal toll gewesen.
Ja, genau.
Ich habe so reagiert, dass ich den einfach gleich hinterhergerannt bin. Toll.
Ja.
Und dann war ich den so nah auf den Fersen und dachte dann so, Moment mal, was ist eigentlich, wenn ich bei den ankomme? Wie stark bin ich eigentlich? Ja. Darf ich das bekommen?
Ja. Mustique war hinter dir.
Stimmt, der war ja auch da.
Der ist hinterhergerannt.
Den mag ich auch so gerne.
Ja, na klar.
Ja, toll.
Ja, das war die Geschichte.
Danke, Ruba.
Ja.
Ich stehe
auf. Ja, aber ganz ehrlich, wenn sie nicht angeschlagen hätte, hätte es keiner mitbekommen.
Das hätte keiner mitbekommen.
Und unter uns beiden jetzt, ne, in diesem öffentlichen Podcast, meiner Meinung nach ist immer noch Joe der Schuldige, weil der hat das Fenster auf Kipp gelassen und hat die Galerie verlassen.
Hey.
Und ich lasse nie das Fenster auf Kipp vorne.
Bei solchen Sachen.
In diesem gefährlichen Viertel Neustadt.
Gut. Das ist echt. Neustadt geht gut ab.
Ja. Naja.
Ja.
Gut.
Rock'n'Roll in Neustadt. Die Hood.
Ja, gut. Wir haben Polizeigroßeinsatz war dann auch noch hier.
Mhm.
Und dann, aber nichts passiert. Kein Laptop zurückgekommen.
Nee,
keine Espresso-Schreiben auch.
Nee, gar nicht.
War ja auch eigentlich alles Schrott. Also eigentlich war dein Laptop Schrott damals.
Ja, es war, ey, komm.
Die müssen sich auch geärgert, die haben bestimmt gleich weggeschmissen.
Ja, toll. Ja. Wenn sowas geklaut wird, denkt man ja als allererstes, scheiße, was ist da eigentlich alles Peinliches drauf?
Ja.
Aber das lässt man dann auch wieder los. War dann auch egal.
Ja, also meistens keiner weiß, wo die herkommen, keiner weiß, wer das ist. Die denken, das sind das für langweilige Menschen hier und die Wände streichen. Da geht keiner von aus.
Schnarchen davon.
Genau.
Danke.
Da guckt keiner auf die Inhalte des Laptops.
Aber was ich nochmal sagen wollte zu unserem Atelier.
Mhm. Ja, Entschuldigung. Aber ich finde, so eine Anekdote muss auch.
Ich freue mich auch. Also sowas vergisst man ja auch. Dabei war das ja auch schon ein Abenteuer, ne?
Ja.
War ja ein abenteuerlicher Abend. Ja, danke.
Ja.
Genau. Die reißen ja jetzt hier in Hamburg mehr und mehr ab und bauen neu. Und obwohl ich echt eine lange Zeit nicht im Atelier war, war ich am Schluss die Letzte. Weil Marie ist dann hat ihre Sachen genommen und ist in ihre Heimatstadt zurückgezogen. Und dann waren alle weg. Bertram, den du kennst, der ist dann auch ausgezogen.
Echt?
Ja, also alle waren weg und ich war so die... Hab dann auch festgestellt, dass ich das Haus eigentlich besetze, weil die Miete zurückkam und ich so, wow, okay, jetzt besetze ich mein Atelier. Das finde ich ja auch ganz, gutes Statement da draußen und so, ne? Und hatte, das alles für mich noch und am Schluss habe ich dann aber gemerkt, okay, jetzt, jetzt muss ich gehen, weil sie können ja dann irgendwann auch mein Zeug einfach auf die Straße stellen. Darauf hatte ich dann keinen Bock mehr. Mhm. Aber ich habe echt noch so ein Jahr lang einfach länger unser Atelier besetzt.
Und wird das abgerissen dann da oder ist das schon weg alles?
Nee, es ist da. Sie haben jetzt ein Schloss vorgepackt. Ja. So, es ist auch, ich habe da so letztens so reingeschaut, so ganz hochkrass. Ja. Wie das halt so ist, wahrscheinlich wird das auch noch 2 Jahre stehen, ne? Mhm.
Ja.
Die Schweine.
Ja, es war eigentlich ganz schön da, ne? Gerade Bertram. Ich meine, Bertram ist auch ein Künstler gewesen, ein Bildhauer, der nebenan noch größere Räumlichkeiten hatte als ihr.
Und
wo, riesengroß, ne? Und wo findet man sowas schon mal? Also,
ja.
Gerade in der Kunst bleiben ja doch immer viele Dinge irgendwo, also, gibt ja kaum einen Künstler, der jedes Bild verkauft. Das heißt, man hat auch selber noch viele Arbeiten da, Materialien bleiben da stehen. Mhm. Und ich meine, so ein Atelier mit Luft und Raum und Platz ist natürlich schon ein Luxus. Haben halt wenige, ne?
Also. Total. Und das ist auch das, um nochmal zur Anfangsgeschichte zu kommen, dass wir hatten da echt so einen guten Stern an unserer Seite. Ne? Mhm. Also als wir das erstmal überlegt haben, so, komm Marie, wir gehen halt mal aus. Ne, mhm. Wir gehen mal in die Admiralitätsstraße, Schmeißen uns mal in die Kunstszene. Wirklich, der erste Abend haben wir Bertram kennengelernt und haben gesagt und haben ihm erzählt, dass wir jetzt ein Atelier suchen. Das war wirklich der erste Anlauf und sind direkt an diese Räumlichkeit gekommen. Mhm. Und es war ähnlich vom Gefühl wie mit dir. Mhm. Das heißt, wir müssten nicht großartig kämpfen. Das ärgert vielleicht den einen oder anderen, weil viele das ja auch so mit Kampf verbinden und der Kampf kam auch schon noch so, okay. Ne? Der Kampf kommt immer mal.
Ja, kann ja auch.
Aber man kann das auch einfach mal annehmen, wenn die Dinge einfach so laufen und es einem so geschenkt wird. Und ja, das
muss ja trotzdem mal was für tun. Also es ist ja auch mal okay. Ich finde das auch schwierig, das dann so über einen Kamm zu scheren. Es gibt andere Dinge, da habt ihr ganz andere Schwierigkeiten gehabt. Und ich glaube ganz ehrlich, dass unser Versuch am Anfang, dass wir ihm nicht erzählen, dass du eine berühmte Mutter hast, weil das keine Rolle spielt für das, was ihr tut an Kunst. Das hat ja beim ersten Mal ganz vernünftig geklappt, bis wir aufgeflogen sind auf einer Veranstaltung, wo uns Jenny, glaube ich, vor die Bildzeitungskamera geschickt hat und wir am nächsten Tag Larissa Kerner und ihr Galerist Jörg Heikos standen in der Bildzeitung. Eine sehr zweifelhafte Ehre, muss man ganz ehrlich sagen. Also nicht an deiner Seite zu stehen als ein Galerist, das war ich ja nun mal auch, aber in der Bildzeitung zu stehen, das braucht kein Mensch.
Ja, die Bild.
Also ich vor allen Dingen nicht. Aber das war natürlich auch schwierig und dann hast du natürlich auch immer tatsächlich Leute, auch ich, die Leute sagen, die dann sagen, ja, aber das ist natürlich dann auch einfach. Mhm. Und einfacher wird es ja nicht, das Bild zu machen, das Bild so zu machen, wie du das brauchst und wo es hinkommt. Ich glaube, das ist dann auch nicht immer, man kriegt nicht immer alles einfach geschenkt, nur weil man vielleicht für andere Leute privilegiert.
Ja, also das ist so eine Vorstellung von den Leuten, weil sie keine Ahnung haben. Natürlich läuft in dieser Welt sehr, sehr viel über Kontakte so, ne? Aber ich, so wie ich das kenne aus Deutschland, ob jetzt Musik oder in der Kunst, klar gibt's Hypes, ne? So, es gibt einen Hype und kann ich auch nachvollziehen. Aber am Ende sagen die Leute doch dazu, du kannst das gar nicht beeinflussen, ob das jemandem gefällt oder nicht. Das kannst du einfach nicht beeinflussen. Und deswegen habe ich das auch nie so, weil ich das weiß. Mhm. Ja, also mir hat das tatsächlich, klar, mir stehen manche Türen offen, so. Weil ich einfach in einem Netzwerk lebe, was durchaus von meiner Mutter erarbeitet wurde. Ja. So. Aber ob da jetzt jemand ankommt und sagt, deswegen kaufe ich die Bilder, das denke ich nicht. Also das habe ich nie so empfunden. Und ja, genau, das ist so wie so, ja, die Galerie Helium Cowboy muss ja super rich sein. Ja. Weißt du, sind so Vorstellungen, die oft, also es ist tatsächlich, glaube ich, in der Realität oft viel vielschichtiger und komplizierter. Ja. So, und
ja, also ich glaube, also ich gerade so in der Kunst glaube ich, dass also es gibt Leute, die können Künstler machen, ganz egal was für einen Hintergrund die haben, wo die herkommen und so. Dazu gehören zum Beispiel Larry Gagosian als einer der wahrscheinlich größten und einflussreichsten Galeristen. Dazu gehören auch große einflussreiche Sammler. Da gibt es sicherlich ein paar, aber das hat letztendlich mit dem, was wir machen, gar nichts zu tun. Und es ist nicht es ist nicht der Musiker in Deutschland. Gerade in Deutschland haben wir so ein ganz anderes. Also in Amerika ist es schon, also der gibt ja immer doch dieses schöne Beispiel, wenn ich mit Künstlern darüber rede, Instagram als Verkaufsplattform, die wenigsten Leute verkaufen über Instagram. Ja. Ganz wenige. Und dann ist es auch eher so ein bisschen so in dem eigenen Netzwerk oder dass es Sammler gibt, die sich schon für einen interessieren. Aber es gibt ja die berühmte Geschichte von Leonardo DiCaprio, der ein Bild gekauft hat von einem Künstler, der ist auch wirklich gut. Ich habe jetzt leider seinen Namen vergessen. Ich weiß aber, welche Galerie er ist, die Galerie Poulsen in Dänemark. Und der Leonardo DiCaprio hat ein Bild von ihm gekauft, was er angeblich vorher auf Instagram gesehen hat. Und daraus wurde halt eine riesengroße Geschichte gemacht. Hm. Und dann kann man natürlich einen Künstler machen. In so einem Kontext.
Mit sowas meinte ich auch.
Das funktioniert in Deutschland schlechter, weil selbst wenn wir hier Prominente in Ausstellung haben und ich würde die alle vor die Fotos stellen. Also ich habe nicht ein Bild mehr verkauft, glaube ich, aufgrund deiner Familie, aufgrund von Nena oder deiner Mutter. Deine Mutter hat die Bilder gekauft. Also ich habe schon einen Benefit davon gehabt, dass deine Mutter zu mir gekommen ist durch dich in dieser Ausstellung. Sie hat auch von mir Kunst gekauft.
Die ist ja, zeigst du, wie die durchgedreht ist, als die auf die Ausstellung kam, auf die erste hier, und gesehen hat, dass, ich glaube, zwei waren schon verkauft. Ja. Da hat die richtig Futterneid bekommen. Ja. Und ich weiß auch, sie so, was? Oh mein Gott, ich muss
die Bilder sind weg.
Ja.
Ja, aber das ist immer, also es ist auch immer schwieriger geworden. Ihr seid ja damals auch in der Zeit zu mir gekommen, als es auch schon gar nicht mehr so einfach war, Kunst zu verkaufen. Also zwischen 2005, 2006, 2007, 2008 ist es auch den Galerien in dem Mittelfeld, in dem ich mich bewege mit Helium Cowboy, auf den Messen in Miami, in New York und Basel, ist es auch leichter gefallen, Kunst zu verkaufen. Mhm. Heutzutage wird es immer schwieriger, weil es immer weniger Kunden gerade in diesem mittleren Segment gibt. Das Überangebot ist auch viel zu groß. Du kannst dich da auch nur noch schwer abheben. Und ich glaube, dass man viel über Marketing erreichen kann, aber letzten Endes in der Tiefe die wichtigsten Sammler, die wir in dieser Galerie haben und die auch mich jetzt als Künstler unterstützen, die kommen irgendwann dazu und die bleiben.
Mhm.
Und die wenigsten von denen sind auf Instagram.
Ja, Instagram ist ja sowieso eine ganz andere Geschichte für mich. Also ich sehe das eher als einen Spaß. Weißt du, so.
Muss man entspannt bleiben,
So. Aber ich merke auch, dass ich möchte mich gar nicht so in dieser Welt da draußen verlieren, sondern eher mit meinen Bildern jetzt auch so auf Reisen gehen. Mhm. Also, ich habe mich total in die Insel Lanzarote verliebt.
Okay.
Und macht er eine Ausstellung nächstes Jahr im Mai.
Ach, wie schön.
Ja, und merk auch, dass es dort mit dem Licht und überhaupt dem ganzen, den Vulkan und so, ist es ganz anders dort zu malen. Und merk, das möchte ich mir auch irgendwie schenken. Mhm. Dann, meine Schwester wohnt in Texas, in Dallas, und hat mich angeschrieben, ob ich nicht Bock habe, mit ihr zu arbeiten. Und sie hat jetzt sind da zwei Bilder mal dort gelandet. Und dann geht das so weiter, und ich merke auch so, das ist ja das, wo ich auch so frei bin, so zu laufen, und ich merke so, ich will gar nicht darüber nachdenken, was jetzt, wo ist es hip, wo ist es angesagt oder marketingmäßig. Ich merke, ich möchte da so einfach auf die Reise gehen und schauen, was passiert. Genau.
Ganz wichtig, den eigenen Kiez zu verlassen auch. Also darum das ist es gut, ob das jetzt Lanzarote oder Castrop-Rauxel ist.
Weißt
ist
du, ja, scheiß drauf. Ja, ja. Wenn ich mich dabei gut fühle.
Naja, es ist auch wichtig einfach, dass es halt die Wahrnehmung ist überall woanders. Man macht halt mal eine Ausstellung in Bielefeld und da kommen 10 Leute trotzdem, also nur als Beispiel, ne? Aber dafür der Prozess, diese Ausstellung zu machen, und das ist ja schon mal eine Sache, die man immer wieder neu machen muss oder sollte als Künstler, um eben auch diese Erfahrungen zu bekommen, was es bedeutet, irgendwo auszustellen. Wenn du immer nur in deiner Heimatstadt und immer nur.
Hey, mir wird das auch alles zu klein und zu eng. Ne? Also ich mag, dass ich in einer Stadt lebe, wo ich viele Gesichter kenne. Ja. Egal. Ja. Also alleine sein ist nicht, außer man wohnt da, wo ich wohne.
Ja, gut, aber. Ja.
Aber auch da. Aber mir wird das dann, man nimmt sich dann auch oft größer, als es ist, weil es ist dann doch nur ein Teller auf einer großen, in einer großen, weiten Welt, und ich habe so viel noch nicht gesehen. Ja. Und Genau, und dann wird mir das doch sehr dörflich alles. Mhm. Und deswegen finde ich es. Ich habe tatsächlich, aber das erzähle ich den anderen mal, aber vor einer Woche entschieden, dass ich eine Ausstellung in Hamburg mache. Mhm. Ja, das erzähle ich dir dann auch mal. Ja. Also, das passiert gerade alles und ich bin gespannt und freue mich und werde mich aber jetzt eben auch einfach mal so ein bisschen in mein Kämmerchen
ziehen. Aber du hast ja sonst auch immer ein sehr anspruchsvolles Programm gehabt mit Musik, ne? Also nicht nur, dass du mit Marie auch selber Musik gemacht hast. Ich nehme an, das habt ihr jetzt auch erstmal auf Eis gelegt, oder die Band Adam Eva als solches wird es dann ja auch erstmal nicht geben. Aber du machst dein Beruf, sag ich mal, womit du dein Hauptgeld verdienst, ist ja Musik.
Ja, das stimmt. So. Also das war. Also,
aber trotzdem, wenn du jetzt guckst, die letzten Jahre, wie viele Monate warst du da im Prinzip eingebunden in Studio, in Tour?
Ganz genau. Also ich bin ja, seitdem ich 16 bin, bin ich ja auch in der Band von meiner Mama. Mhm. Und jedes Jahr auf Tour gewesen. Und das war eben auch jetzt eine Entscheidung. Ich bin jetzt aus der Band ausgestiegen. Mhm. Von meiner Mutter, weil ich einfach gemerkt habe, hey, es braucht mich jetzt einfach bei meinen eigenen Sachen.
Mhm. Ja. Hat sie das verstanden?
Ich habe das allen Beteiligten Stück für Stück. Ich wollte keine Brücken abreißen, abbrennen, weil ich gemerkt habe, da ist es auch ein sehr emotionales Thema.
Absolut, ja.
Und die ganze Band lässt mich total, aber ich habe wirklich, und das muss ich echt sagen, mein Herz, es war echt traurig. Trauriger, als ich gedacht hätte. Also, weil da einfach natürlich ein Platz jetzt nicht besetzt ist, ne, der seit mehr als 10 Jahren besetzt war. Und sie haben mich sehr spüren lassen, dass ich dort fehle. Mhm. Aber es ist eben echt immer wieder gut, seine Komfortzone zu verlassen. Absolut, und das habe ich immer schon gemacht. Und ich spüre auch immer, wenn es wieder Zeit ist, Dinge zu verändern. Und aber mittlerweile verändere ich sie sanft und nicht so radikal wie vor ein paar Jahren.
Also du hast nicht hingegangen, hast das Mikrofon auf den Boden geschmissen.
Ich hab gesagt, ihr kennt mich alle mal. Ich kümmere mich jetzt um meinen eigenen Scheiß. Nee, das habe ich nicht getan. Aber ich kenne meine Ressourcen und ich habe einfach gemerkt, ey, das ist jetzt, ich muss mich jetzt entscheiden. Und ich habe jetzt auch mein Musikvideo gedreht zu meiner nächsten Single oder meiner ersten Single, wie man es nimmt, so auch als Solokünstlerin. Und und hatte auch echt Bock, mal einfach mehr zu Hause zu sein. Also ich habe dieses, warum ich ja auch so, weißt du, dieses Atelier zu Hause, meine Kinder sind zu Hause, dass ich ja zwischendurch auch einfach mal Essen machen kann und einfach auch zuhören kann, also zuhören kann, wie meine Kinder wachsen.
Ja, klar.
Weißt du, ich hatte da irgendwie, ich habe das von Anfang an Kinder, Selbstständigkeit und alles zusammen gemacht und einfach gemerkt, so jetzt verbringe ich mal Zeit in dem, was ich mir auch aufgebaut habe. Mhm.
Das heißt, jetzt machst du deine Kunst und du machst deine eigene Musik.
Also meine eigene Musik. Und ich arbeite an einem DJ-Projekt.
Ah.
Ja, genau.
Also du machst das?
Ich mit einem Freund.
Ah, okay.
Ja, ja. Das ist aber so. Das ist so.
Noch klein.
Ja.
Naja, aber das ist am Ende, kommt ja alles aus das Kleine wird ja auch groß.
Ja.
Und dann übernimmt es wieder weite Teile, ne?
Ja, genau.
Der Zeit auch, die ist ja nun mal auch immer noch begrenzt, so was man alles machen kann. Also klingt schon ehrgeizig, Ausstellung machen und Musik machen und noch ein DJ-Projekt und dann das, was ja immer nach außen man so nicht mitbekommt, Familie, Kinder. Ich meine, du kommst aus einer Großfamilie, du hast aber auch deine eigene Familie. Wie alt ist deine älteste Tochter jetzt?
9.
9.
Ja.
Krass, ja.
Ja, die wird auch schon 10 dieses Jahr.
Ja, genau. Und da gibt es ja nun auch Ansprüche, mit denen man irgendwie Tag für Tag zu Recht konfrontiert wird.
Halleluja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ich habe eben gemerkt, dass man oft Energie verliert, wenn man nur für andere tut. Und wenn es meins ist, das klingt jetzt ein bisschen egoistisch, aber das muss ich einfach mal sagen, wenn es wie meine Sachen sind, dann habe ich da auch den Überblick. Ja. Und Genau.
Also Kunst ist egoistisch. Also Kunst zu machen, kannst du nicht anders machen, meiner
Sagst
Meinung nach.
Sagst du. Ja. Schön, dass du das. Ich finde
naja,
das auch.
Weil das ist ja auch mein Problem ganz oft, dass ich mich so vielen anderen Dingen dann immer an den Dienst anderer Dinge stelle und das jetzt auch merke, dass ich die letzten Jahre, wo ich sage, weniger Galerie, weniger andere Künstler, mit einem ganz kleinen Kern, vielleicht auch gar nicht mehr. Die nächste Ausstellung hier am 5. Oktober, da habe ich zu Melvin gesagt, Melvin und Johanna, die Assistenz, die hier jetzt so ein paar Tage bei mir arbeitet, seitdem Melvin ja auf Weltreise war, also der Galeriemanager hier, der seit 2 Jahren ist, mein Sohn, mein Ältester. Und da habe ich gesagt, Melvin, am 5. Oktober haben wir eine Veranstaltung. Überlegt euch was. Ihr kriegt meine Unterstützung, aber ich kann mich da nicht drum kümmern. Ich muss mich um mein Buch kümmern, ich muss mich um meine Kunst kümmern. Und ganz radikal gesagt, alternativ dazu, wenn dann nichts passiert und nichts kommt und wir nichts machen, dann mache ich nicht mit. Dann ist der Laden zu am 5., wenn wir den Rundgang haben. Und das ist so eine Radikalität, die auch ich erstmal irgendwie lernen muss. Mhm. Und wo man dann auch immer mit so ein bisschen schlechtes Gewissen, ja, aber die Leute erwarten ja auch. Und dann, wen lässt man da alles im Stich? Aber letzten Endes musst du bei der Kunst einfach sagen, wenn du wirklich ein Bild malen willst, dann musst du, also du sollst, also musst du realistisch sein, weil musst du egoistisch sein, weil du das ja letztendlich, gibt ja niemanden, dem du erklären kannst, warum du dich jetzt 6 Stunden ins Atelier einsperrst und ein Bild malst.
Total.
Da denken immer alle Leute, Mensch, ich kann aber auch mal hingehen und kann auch mal fragen. Darum dieser Rückzug, dieses Sagen, da mache ich nicht mit. Mhm. Ne? Das ist ganz wichtig, finde ich. So.
Ja, schön.
Aber das ist natürlich auch schwierig, dem Umfeld das irgendwie so zu vermitteln. Also da gehört auch eine Familie zu, die das irgendwie versteht und trägt. Mhm. Ne? Also, und da kann ich auch verstehen, dass es da oft zu Konflikten und Reibungen kommt. Gerade wenn dann die Familie das eben nicht so normal anerkennt. Ne? So, und
ja, ich hatte das eher mit meinen Partnern, die das nicht so richtig gecheckt haben.
Ja, ja.
Und genau. Also ja, meine Familie, die versteht das schon immer mehr und mehr, ne? Also, weil ich auch anders kommuniziere darüber, muss ich sagen. Und ich, das meine ich eben, wenn ich, weißt du, meine Sachen kann ich tragen, aber wenn ich immer die Dinge von anderen Leuten trage, die sie selber tragen können, so, dann kann es schwer werden. Und davon musste ich richtig, ja, diesen Egoismus, diesen gesunden Egoismus, den musste ich einfach mir zurückholen.
Ja, gut, das, wie gesagt, das kann ich nachvollziehen. Mhm. Ja. Das heißt, Lanzarote ist nächstes Jahr. Texas finde ich wahnsinnig spannend.
Ja, ich auch.
Ich glaube, was da so die Reaktion angeht, und da kommst du ja auch hin und bist erstmal. Also für die Amerikaner ist es immer exotisch, wenn man aus Deutschland kommt.
Das ist schon
der erste Punkt, ne? Ich glaube, denen ist erstmal Nina nicht so wichtig, obwohl die ja auch da alle, jeder kennt. Also das ist ja das
Ding. Also das zum Beispiel ist dann eine Story auch, ne? Good to tell. So.
Das, aber wie die mit deiner Kunst umgehen, wie die das annehmen, und das finde ich dann immer richtig spannend, weil das
ich
ist
auch total. Also du hast mir, ich habe dich ja noch angerufen, weil ich dachte so, wie verschicke ich denn jetzt ein Bild nach Amerika? So, und so schwer war es gar nicht. Nee. aber ich habe trotzdem ne, so ein kleines Kästchen gebaut und so. Mhm. Und als das dann ankam, weiß ich noch, habe ich mir noch Geld von meinem Vater geliehen für den Versand, ne? Weil es geht schon gut in die Tasche.
Ja, kostet Geld.
Ne? Kostet Geld. Und aber als das dann ankam, meine Schwester hat die Reaktion vom Galeristen gefilmt und das hat mich sehr gefreut. Okay. Ja, das war so richtig. Und das ist auch schön. Ich mag, also deswegen, und dafür habe ich gerade ein Video gedreht, weil ich ja trotzdem weiterhin totaler Fan auch von visueller Sprache bin. Ja. So. Und jetzt habe ich auch einen Film für die Galerie dort gedreht, dass man mich so mitbekommt, ein bisschen so im Atelier und so. Auch mit Sound.
Na gut, das.
Also so, ja, also ja. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so viel anders mache. Ich mach einfach weiter, weißt du?
Ja. Was wäre denn, also wenn man das jetzt alles sehen will, also das Video sehen will und gucken will oder ausstellen, was würdest du dann sagen, ist der beste Ort, wo man dir folgt, wie das ja heutzutage heißt, um mitzubekommen, was du machst?
Also ich arbeite, da waren Marie und ich ja immer super, es war schwierig, uns zu finden.
Ja.
Und da arbeite ich gerade dran. Also wir bauen gerade eine klassische Website, ne? Und die steht aber, die ist noch nicht online. Wenn es soweit ist, sage ich dir Bescheid.
Ja.
Dann, ja, und ansonsten, ja, noch nicht. Also klar, ich packe auf meiner Instagram-Seite, zeige ich alles, ne?
Ja, aber das ist ja so flüchtig.
Das ist flüchtig. Ja. Also man sieht nicht wirklich was. Und genau, da bin ich gerade am Aufbauen. Da würde ich dir einfach Bescheid geben.
Mhm. So. Also das habe ich auch schon ein paar Mal in diesem Podcast gesagt. Ich finde es nach wie vor für Künstler, Kreative, die zeigen wollen, was sie tun, tatsächlich wichtig, dass sie eine Website haben. Da haben wir uns ja damals schon drüber unterhalten. Ja, dass das gehört auch dir. Das ist auch dein Haus quasi, was du selber baust und was auch da bleibt. Wir haben jetzt gerade in diesem Sommer, ich habe ja letztes Jahr mit dem ganzen Umbau hier in der Galerie und meinem Atelier auch die Helium Cowboy Website mal komplett überarbeitet, und was da fehlte, waren die ganzen Ausstellungsbilder von 2002 bis 2017, die wir früher mal hatten, und dann haben wir die jetzt alle wieder online gestellt, weil das einfach so ein Archiv ist. Ne? So, ja. Da geht natürlich jetzt nicht jede Woche irgendeiner drauf, aber wenn, es ist alles da. Das ist so ein Zugriff. Und bei den ganzen nach Instagram, Facebook, da kriegst du ja nur die letzten drei Tage eigentlich mit.
So. Genau.
Und darum finde ich das unglaublich wichtig.
Ja, ich auch, total.
Und trittst du denn jetzt, Kunst und Musik machst du jetzt als Larissa Kerner? Oder?
Ja, ich habe da echt so immer gedacht, brauche ich jetzt einen Namen oder so? Ja. Aber ich, für mich muss sich das schon natürlich anfühlen. Ja. Ne? Und also ich heiße ja Larissa Maria Kerner. Und manche nennen mich auch Lara, manche nennen mich Larry. Aber es ist irgendwie so gemerkt, das ist einfach mein Name. Ne?
Mhm. Das ist auch ein schöner Name. Also, ja.
Und ich möchte da gerade nicht eine Kunstfigur erfinden oder so.
Die bist du auch nicht mehr los.
Okay. Die werde ich dann.
Einmal Alex Diamond, immer
kennst
Alex
Diamond. Weißt du, wovon ich spreche. Ja, das also, wenn, dann kommt das. Mhm. Aber nicht aus dem Kopf. Mhm. Und genau, Larissa Kerner. Mhm.
Das klingt alles sehr gut. Larry Lara.
Larry Lara. Und letztens habe ich auf dem Markt in Amsterdam einen Ring gekauft und frag, was ist das für ein Ring? Hat er gesagt, ja, das ist ein Rubin. Und dann sagt er, Ruby, das würde doch zu dir passen, der Name.
Das war nicht der Hund.
Mein Hund heißt Ruby. Ruba, und dann dachte ich, ja, lustig, kann ich mich auch nennen wie mein Hund.
Nee, das ist mehr, also wie gesagt, so Spitzname, und also das hat ja in der Kunst durchaus auch eine Tradition, dass Leute sich Künstlernamen geben, aber irgendwann wird es halt immer schwierig. Also entweder du bleibst dann dabei, du bist es dann dein Leben lang. Bei mir ist aus einem Projekt, aus einer Idee für eine Ausstellung, aus einem Konzept ist ein Name geblieben, der, heute ist mein Name einfach sehr lang, ne? Jörg Heikhaus, a.k.a. Alex Diamond, oder auch umgekehrt, wenn du möchtest. Ich habe jetzt demnächst eine Veranstaltung bei Creative Mornings, da spreche ich vor Leuten zum Thema Inspiration und Muse. Und da steht in der Einleitung schon, wir also freuen uns, Jörg Heikhaus, auch bekannt als Alex Diamond, auch bekannt als Helium Cowboy. Weißt du, so, wo dann irgendwann denkst, okay, jetzt wird's aber auch, da haben die Leute da schon aufgehört.
Das ist adelig.
Ja, aber es ist irgendwann, du kriegst irgendwann die Leute, also mein Projekt Alex Diamond ist 15 Jahre alt.
Krass.
So, überleg mal, wo du vor 15 Jahren warst. Überleg mal, wo die meisten Leute, die Alex Diamond gut finden oder heute gut finden. Es gibt ja auch Leute, die haben mich vor 5 Jahren toll gefunden oder vor 10 Jahren, die wissen gar nicht mehr, was ich mache, weil sich einfach so die Lebenswege alle irgendwie verändern und irgendwann ist man woanders oder interessiert sich was anderes. Aber wer weiß denn noch, der in den letzten 5 Jahren auf mein Werk aufmerksam geworden ist oder bei einer Ausstellung war oder mich kennengelernt hat, woher das eigentlich kommt. Und diese Geschichte dazu, die sind einfach unglaublich aufwendig zu erzählen irgendwann. Und das ist ja der Grund, warum ich jetzt sage, ich muss jetzt nach 15 Jahren ein Buch machen. Und der erste Teil des Buches ist quasi wie so eine Timeline, weißt du, so ein paar Seiten, die so erklärt, ja, 2004 ist das passiert und dann ist das passiert, damit man Leuten nochmal irgendwie auch zeigen kann, wie das geht. Und wenn du, darum finde ich es ja auch so gerade in der Kunst so gut, mit dem eigenen Namen zu arbeiten.
Findest du? Ja. Ich denke immer wieder drüber nach, aber würde mich mal interessieren,
also,
wie du das siehst.
Kommt drauf an, also Peter Müller, oder sowas, das ist immer schwierig, weil da gibt's schon so viele von. Ne? So, und dann, das sieht man dann immer bei Azi, sieht man dann immer dahinter so ein Geburtsjahr oder sowas. Und daran kann man dann klassifizieren. Aber du hast halt irgendwann Namen, die sind halt dann doch schon relativ geläufig, aber dein Name ist es ja eben nicht. Also das ist ja schon was man, das kann man sich auch mal merken, obwohl muss man das gar nicht in der Kunst, finde ich. Und dann hast du da, Also wenn du da schon mal nicht drüber nachdenken musst, weil da hatte ja deine Mutter, hatte ja genug Zeit darüber nachzudenken. Ja. Und dein Vater, wie du dann letztendlich heißt damals, als du geboren worden bist.
Ja.
Die hatten die Arbeit.
Ganz und genau.
Ich meine, bei meinem Namen mit dem Jörg, das ist ja relativ, das ist immer heutzutage, ist das ja auch wieder ein exotischer Name für viele.
Jörg Heikhaus, ich mag das ja super gerne. Ne? Ja. Aber du sagst es und mich hat das auch ein bisschen immer dieses bei Adam Eva, wo ich den nach wie vor
das passte liebe diesen Namen.
Es passte super. Ja. Hat mich das auch immer irgendwie ein bisschen genervt. Dieses so Adam und Adam Eva. Also ich gehe weiterhin mit diesem Namen, dieser Name, weil so bleibt so. Ja. Aber irgendwie fand ich das immer so, ey, man muss sich auch nicht immer alles schwieriger machen, als es ist so, ne? Und
Ja, also dir machst und auch vor allen Dingen den anderen Leuten machst du es dann ja irgendwann noch immer schwierig, weil wie gesagt, die den Zusammenhang auch ganz nicht mehr sehen oder das verstehen oder so.
Genau.
Und darum, also mach's einfach, mach so, dass die Leute es verstehen, weil es geht nicht um deinen Namen, es geht um das, was du machst.
Genau.
So, und klar, es gehört natürlich auch immer dazu, als Künstler ein bisschen eine Geschichte drumherum vielleicht zu erzählen, vielleicht. Du hast deine eigene Geschichte, du hast eben auch diese ganzen anderen Facetten in deinem Leben. Du hast diese Musik, du hast eine Fernsehshow gemacht, richtig? Mhm. Also da passiert ja schon so viel in deinem Leben, was die Leute eh irgendwie zuordnen müssen oder wollen oder sollen oder so. Das heißt, du solltest in deiner Kunst vielleicht auch wirklich gucken, dass das sich auf das beschränkt. Vor allen Dingen, wenn du jetzt gesagt hast, jetzt will ich auch mal egoistisch sein und mich darum kümmern, alleine auch darum kümmern, dann ist, ich glaube, der Name sollte simpel sein. Dass die Leute das auch
cool. Ne?
Ja, so, also.
Schön.
Ja, Larissa.
Das ist mein allererster Podcast, ne?
Du, ich habe hier viele Leute, deren allererster Podcast, also aber es kommen viele dazu, glaub mir.
Oh, wow. Ich freue mich. Also ich finde, das macht auch sehr Spaß. Das ist ja auch eine super schöne Stimmung hier.
Danke. Ja, ich danke dir, dass du gekommen bist.
Yes.
Dass es geklappt hat.
Ja, ich dachte ja, wir schnacken heute erstmal. Ich habe das gar nicht gecheckt.
Nee, in dem Moment, wo man sich entschieden hat, einen Podcast mit jemandem zu machen, sollte man möglichst wenig reden.
Ja, weil, du machst das gut, ja.
Weil man vorher sonst schon alles bespricht und dann sagt, da haben wir eben schon drüber gesprochen. Ja. Was will der jetzt schon wieder
von mir? Come on.
Okay.
Ja.
Larissa, ich danke dir.
Jörg, ich danke dir. Okay. Also, es wäre ein Fest, hier zu sein.
Und du musst aus Texas berichten.
Das werde ich.
Ja. Und mir einen Cowboy-Hut mitnehmen.
Natürlich.